Der Rasenfunk-Kurzpass. Die EM hat ihren ersten großen Aufreger. Spanien kann noch verlieren. Wer hätte das gedacht? Vielleicht Hendrik Buchheister. Mit dem möchte ich unter anderem darüber sprechen. Hendrik, ich grüße dich.
Hallo Max, ich grüße zurück. Moin.
Ja, moin. Moin aus Lyon. Du bist der zweite Gast, den ich habe, der drüben in Frankreich sitzt.
Genau, moin aus Lyon. Ich bin seit Beginn des Turniers hier, war erst ein bisschen in Marseille, bin jetzt hier und Grüße aus Frankreich, wo die Sonne scheint. Man hört ja ständig, dass das Wetter so schlecht sei. Ich kann für Lyon von zumindest den letzten 2 bis 3 Tagen berichten, das ist nicht so. Also das ist ja sehr schön.
Ja, wobei, zu deiner Information, Deutschland trifft jetzt der Sommer auch mit voller Breitseite. Also hier in München ist gerade wunderbares Wetter. Mein Garten lacht mich verführerisch an und fragt, warum hast du mich nicht fertig gemacht?
Wo bleibst du, fragt
er. Ja, genau, wo bleibst du? Die Wurzel des Übels hat es auch tatsächlich überlebt. Und morgen soll es hier 31 Grad bekommen. Also, kommt hier WM 2006 Stimmung endlich auf. Zu den spielfreien Tagen genau richtig.
Ja, sehr schön.
Du, wir haben einiges zu bereden, denn wir hatten viele Spiele gestern, 3, über die wir reden. Wir lassen Deutschland gegen Nordirland weg, denn dazu gab es eine eigene Schlusskonferenz. Liebe Hörer, wenn euch dieses Spiel interessiert, dann ladet euch die Rasenfunk-Schlusskonferenz herunter. Und lass mal über das andere Spiel in der deutschen Gruppe sprechen, je nachdem, wie viel du davon auch sehen konntest. Polen gegen die Ukraine, 1-0.
Ich muss zugeben, gar nicht so viel.
Mhm. Ich habe es im Second Screen geguckt, also ja. Ich würde sagen, 40% meiner Aufmerksamkeit hat dieses Spiel bekommen. Und meine These ist so ein bisschen, also ich warte immer noch auf das erste richtig gute Spiel der polnischen Mannschaft bei dieser EM. Das hat mich alles noch nicht überzeugt.
Ja, irgendwie schon, sehe ich genauso. Also 0-0 gegen Deutschland kann man sich natürlich irgendwie auf die Fahnen schreiben, dass man den Punkt geholt hat. Aber ansonsten fand ich das auch bislang noch sehr uninspiriert, dieser hochgelobte Sturm, da kann noch nicht so wahnsinnig viel. Aber gut, ich habe das Gefühl, dass es bei ganz vielen Mannschaften so ist, dass man immer noch so auf das erste richtig gute Spiel wartet. Da gibt es auch noch andere Kandidaten.
Über Belgien reden wir noch.
Genau, über Belgien reden wir noch.
Österreich
auch. Genau, und ich habe das Gefühl, dass es halt bei ganz vielen Mannschaften ist, dass man irgendwie schaut, dass man ins Achtelfinale kommt, was ja bei diesem Modus schwierig ist, es nicht hinzubekommen. Und da geht es dann halt los und spielen die Polen ja gegen die Schweiz.
Schweiz, genau.
Ja, und da muss dann ein bisschen was passieren. Sehe ich genauso, also so richtig, richtig überzeugend finde ich das bislang auch alles nicht.
Mhm. Es ist echt erstaunlich daran ist vor allem, dass die Dinge, die man vor der EM an den Polen gelobt hat, jetzt auch die Dinge sind, an denen es ein bisschen hakt. Also tatsächlich der Sturm agiert etwas unglücklich. Also Lewandowski gestern auch wieder einige gute Chancen vergeben. Milik gestern wieder eher so, wie man ihn kannte, eher wieder unauffälliger. Das war jetzt meiner Meinung nach dann das zweite Spiel, wo er ein bisschen unauffälliger war.
Ja, absolut.
Nur Błaszczykowski mit einem Arjen-Robben-Gedächtnis-Move.
Das Tor gesehen habe. Ja, sehr, sehr schönes Tor. Ich finde Błaszczykowski grundsätzlich einen tollen Spieler. Ich gucke dem gern zu, auch damals in seiner Dortmunder Zeit schon. Und der reißt es dann raus. Aber sehe ich genauso, dass das eigentlich der hochgelobte Angriff, das ist bislang noch recht mau. Mhm. So, und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, wenn es wirklich in die K.O.-Spiele geht.
Ja, sie schieben ja schon fröhlich die Favoritenrolle der Schweiz zu.
Ja, wenn das mal nicht verfrüht ist.
Ja, naja, es ist auf jeden Fall ein Samstag, 15 Uhr, Leute, nehmt euch frei, Schweiz gegen Polen. Aber oft sind ja die Spiele, von denen man am wenigsten erwartet, die einen am meisten überraschen.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich war neulich bei diesem Spiel Albanien gegen Rumänien,
oh ja.
Wo man ja nun wirklich gar nichts erwartet und es war hoch unterhaltsam. Also natürlich kein toller Fußball, da wurde nichts neu erfunden, aber die Stimmung hatte irgendwie was und das Spiel war durchaus wild. Von daher, nee, ich bin da absolut dafür, sich auf solche Spiele zu freuen. Und Schweiz gegen Polen in Saint-Étienne, kleines Stadion, die Stimmung wird bestimmt super.
Mhm.
Ich bin total gespannt drauf.
Ja, aber lass erst noch kurz über das Polen-Ukraine-Spiel fertig sprechen, denn ich finde, wir müssen auch ein Wort zur Ukraine verlieren, die sich jetzt dann, zwar tabellarisch ist das alles jetzt sehr unbefriedigend, als Letzter mit 0-5 Toren, aber dieses letzte Spiel, da hätten sie mindestens 1-1 spielen müssen. Es gab 19-9 Torschüsse für die Ukraine, viele Chancen, gerade nach hohen Bällen. Das hat mich gewundert, dass die polnische Verteidigung da nicht mit zurechtkam. Ja. Ukraine haben sich jetzt bestmöglich noch aus der Affäre gezogen.
Ja, spielerisch, ne? Also
ja.
Also das Ergebnis ist natürlich total enttäuschend. Ich hab auch insgesamt mehr von denen erwartet. Ich finde, die haben keine so schlechte Truppe. Es reduziert sich natürlich beides, alles ein bisschen auf die beiden Außen, aber ich hätte da schon mehr erwartet und so, ja, total, total enttäuschendes Turnier einfach.
Mhm. So, jetzt gucken wir mal, was Polen gegen die Schweiz im Achtelfinale macht. Mein Gott, das hätte unser Achtelfinale, unser Turnierbaum hätte das sein können, Hendrik. Musste denn ja, dieses 1-0 gegen Nordirland sein?
Ja, über den Turnierbaum sprechen wir wahrscheinlich auch noch, ne? Ich habe den,
ja.
Hab den hier vor mir und da möchte man eigentlich schon lieber in dieser oberen Hälfte sein. Ja. Da haben sich auch die Engländer gedacht nach diesem Spiel gegen die Slowakei.
Ja, wobei die haben es ja weggeschmissen mit ihren Änderungen und mit ihrem so ein bisschen Larifari-Auftreten. Ja, die haben es ja redlich verdient.
Genau, ich meinte hinterher, ne? Also hinterher hieß es dann ja, eigentlich hätten wir doch und so. Mhm. Ja. Das hätte unsere Turnierhälfte sein können.
Ah, naja, wir gehen später nochmal durch. Vielleicht machen wir das jetzt, denn ich würde eigentlich ganz gerne mit dir jetzt über Kroatien gegen Spanien reden.
Ja.
Die Spanier haben seit Entdeckung der neuen Welt zum ersten Mal wieder ein EM-Turnier verloren.
Ja.
EM-Spiel, Moment. Wollen wir es nicht größer machen, als es ist, 2-1. Und das war ein durchaus sehr, sehr interessantes Spiel, fand ich, mit ganz, ganz vielen Aspekten. Und das fängt für mich schon bei einer sehr, sehr dominanten ersten Halbzeit von Spanien an.
Ja. Ja, finde ich auch. Also hochinteressantes Spiel. Spanien dominant, gehen ja dann auch in Führung, finde ich, sind wirken aber hinten noch mal anfällig. Ich fand De Gea ein ziemlich problematisches Spiel gemacht. Jetzt nicht nur wegen der beiden Tore, sondern auch bei Flanken war unsicher. Hat er in der ersten Halbzeit diesen einen Ball da vertändelt. Also das wirkte auch immer brüchig. Und dann kam halt irgendwann die Kroaten, von denen ich bislang total überzeugt bin. Ich habe die neulich gesehen gegen Tschechien, als da dieses Spiel war, was dann am Ende sabotiert wurde von den eigenen Zuschauern. Mhm. Bis dahin war das aber ein total dominantes kroatisches Spiel und das, ich meine, klar, kannst du jetzt sagen, Spanien zum ersten Mal, ich glaube, seit 14 WM-Spielen mal wieder verloren oder seit 2004, also irgendwie zu Statistiken. Aber ich finde es nicht so überraschend. Also ich finde die Kroaten bislang total stark. Ich finde, die Tore waren jeweils klasse gemacht, jeweils über Perisic, der auch das erste schon vorbereitet, den ich klasse finde bei diesem Turnier. Und ich finde, wenn wir so über gucken, wo so die Geheimfavoriten sind und wenn wir dann vielleicht über Belgien sprechen, dann finde ich, dann muss man über Kroatien aber auch auf jeden Fall sprechen.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn wir jetzt deren Turnierbaum uns dann angucken. Die spielen, wenn sie das Achtelfinale überstehen, im Viertelfinale gegen Schweiz oder Polen, da sehe ich sie gegen beide Mannschaften im Vorteil und dann steht man ja schon im Halbfinale. Also da geht tatsächlich was. Lass noch kurz, bevor wir noch auf Kroatien eingehen, ich würde gern der rechten Seite Spaniens huldigen. Also was da Fabregas und Silva machen, nicht nur vor dem 1-0 mit diesem wahnsinnig tollen Pass, auch diesen tollen Laufwegen. Einer zieht raus aus dem 16er, die Verteidiger geht mit und der andere geht genau in die Lücke, die dadurch entsteht. Wunderbar. Und für mich auch das erste Spiel, wo ich den Eindruck hatte, nicht Iniesta hat in der Offensive den Stempel aufgedrückt.
Nee, das stimmt, das waren schon andere. Also ich finde auch diesen Iniesta-Aspekt konnte man im letzten Spiel immer hervorheben, dass er so derjenige war, der das alles organisiert hat. Aber in diesem Spiel waren es tatsächlich andere. Ja, fand ich gut zu sehen. Zeigt, dass die Spanier auch Varianten haben und nicht einfach auszurechnen sind. Fand ich gut.
Gut, und dann hinten die Abwehr, du hast es auch schon angesprochen, mehrere Wackler. Einmal verliert De Gea gegen Kalinic, glaube ich, den Ball. Und Rakitic hebt ihn dann an Latte und Pfosten. Das hätte schon das 1-1 sein können in der 14. Minute.
Ja.
Dann ja letztlich auch die Entstehung des 1-1. Perisic gewinnt ein Duell auf der Außenbahn. Und
das geht schon relativ einfach, ne?
Ja, genau. Und er macht das natürlich auch maximal lässig. Also da habe ich mir gedacht, das ist auch echt der Unterschied zwischen so einer Mannschaft wie Kroatien zum Beispiel zur Türkei, wo der Stürmer wahrscheinlich Vollspann draufgeledert hätte und den dann halt mit einer 30% Wahrscheinlichkeit übers Tor semmelt. Und Kalinic hält halt einfach nur die Sohle hin und macht ihn wirklich lässig rein.
Ja, das war super. Also das ganze Tor auch in der Entstehung war super. Du sagst es ja schon über Perisic, wie er da seinen Gegner aussteigen lässt. Das sieht zwar relativ einfach aus, aber halt total lässig einfach. Stimmt schon. Und das Tor super gemacht.
Ja, und was ist da jetzt los bei den Spaniern? Interpretiert man da jetzt zu viel rein, wenn man sagt, sie stehen hinten drin nicht so sicher, weil man könnte ja auch sagen, das war jetzt der erste Gegner, der sie tatsächlich in der Defensive gefordert hat, denn bisher gegen die Türkei und gegen ein sich hinten einigendes Tschechien war das noch nicht so viel.
Ja, klar. Ja, finde ich, kann man absolut sagen. Also zeigt ja, dass die Spanier anfällig sind, wenn man sie auch unter Druck setzt. Gerade über außen und ja, wie gesagt, die Rea fand ich auch nicht toll. Von daher, ich weiß nicht, ob man da zu viel hineininterpretiert und man muss da jetzt auch nicht den Untergang des, weiß nicht, spanischen Abendlandes herbeireden, aber man sieht, dass die Spanier auf jeden Fall schlagbar sind, dass sie hinten anfällig sind. Und ich bin dann sehr gespannt auf das Spiel gegen Italien, das ist ja, glaube ich.
Ja, glaube ich. Achtelfinale Italien-Spanien, meine Güte. Ja. Hat dir irgendjemand was von Finale gesagt?
Ja, nee, also da sind wir auch wieder bei dieser Frage, wer so eigentlich die Favoriten bei diesem Turnier sind. Und da gibt es auch bei Spanien eine Menge Fragezeichen, die finden sich ja tatsächlich vor allem hinten.
Ja, wobei ich sagen muss, bisher eigentlich bis zu diesem Kroatien-Spiel und eigentlich auch bis zum Treffer von Perisic gab es bei mir bei Spanien vor allem Ausrufezeichen. Ich finde die insgesamt schon wahnsinnig stark. Und,
ja, aber Kroatien war auch der erste richtig starke Gegner, ne? Der die ein bisschen gefordert hat und schon wird es dann brüchig.
Mhm. Gut, wir müssen noch kurz über den Elfmeter reden. Also erst gab es einen verweigerten Elfmeter in Spaniens Strafraum. Da hätte man über Elfmeter eventuell nachdenken können, vor allem, wenn man dann den zweiten pfeift, finde ich.
Ja, das war schon Silberfelder, glaube ich, und ich finde der Felder sehr, sehr leicht. Und man sieht auch, wie er dann im Fallen schon Richtung Schiedsrichter guckt, was ich grundsätzlich irgendwie eine blöde Art finde, weil es ja dann eigentlich auch schon zeigt, eigentlich war es nicht, aber pfeift doch vielleicht bitte. Ich finde, den muss man nicht geben.
Mhm. Fand Sergio Ramos auch und hat ihn deshalb verschossen und fand der Schiedsrichter aus, deswegen hat er einfach ignoriert, dass sowohl der Torhüter einen Meter vor seiner Linie stand, als auch gefühlt ganz Kroatien schon im Strafraum war beim Schuss.
Ja, das war super, aber der Torwart hat ja vorher noch einen Tipp bekommen, ich glaube von Zirner, der ihm dann sagte, wo Ramos hinschießt. Und ich glaube, Ramos hat da wiederum einen Tipp bekommen, dass der Torwart jetzt aber Bescheid weiß und ich glaube, er war dann einfach komplett verunsichert oder kommt dann so ein Elfmeter bei raus. Aber das war insgesamt, ja, wie du auch sagst, der Torwart steht dann irgendwie schon halb, also der steht ja fast wie so ein Handballtorwart irgendwie da vorm Elfmeterpunkt.
Mhm.
Und die halbe Mannschaft steht im Strafraum, das war schon kurios.
Mhm. Apropos Handballtorhüter, da hat auch De Gea eine sehr schöne Rettungsaktion gemacht noch. Ich glaube, es war schon in der zweiten Halbzeit tatsächlich nach einer Ecke, die erst unterlaufen ist und dann so halb rausgefaustet hat und dann gab es den Schuss. Und er springt vollkommen wild, einfach wie ein Handballtorhüter hoch. Hätte der gegnerische Stürmer einfach nur flach geschossen, wäre der Ball zu 100% im Tor gewesen. Fand ich ein interessantes Torhüterverhalten. Das, also ich habe mich tatsächlich gefragt, what would have Manuel Neuer done? Also wäre der tatsächlich auch so wild hochgesprungen? Eigentlich bleibt man doch stehen.
Ja, eigentlich bleibt man stehen. Das ist dann so ein bisschen so eine Affekthandlung. Also ja,
wahrscheinlich, ne?
Wild trifft es halt. Also fand ich genau so. Und dann gerade noch so eine, wenn du so eine Flanke unterläufst als Torwart, dann hast du aber auch noch nicht sofort die Koordination wieder, sondern dann bleibst du in der ganzen Aktion halt auch irgendwie wild. Und dann kommt sowas bei raus. Und ja, da hat er wahnsinniges Glück gehabt, dass er sich dann anschießen lässt.
Ja, ja, im Nachhinein hat er alles richtig gemacht.
Im Nachhinein hat er alles richtig gemacht, ja.
Gut, so und jetzt haben wir ein Achtelfinale Italien gegen Spanien. Und der Sieger dieser Partie würde im Finale auf Deutschland treffen, wenn Deutschland sein Achtelfinale gewinnt. Da können wir uns alle drauf freuen. Das ist ein richtig knackiges Tableau. Vielleicht ist das jetzt die Phase, wo wir darüber mal reden können. Wir haben in einem Baum Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und England. Die alle werden bis zum Halbfinale ausgesiebt und nur einer von denen kann ins Finale kommen, was übrigens schon ganz viele Finaltipps in Tippspielen kaputt macht und Halbfinaltipps habe ich gesehen.
Ja, absolut. Also unter anderem meinen.
Ja, meinen auch, ehrlich gesagt. Ich habe Frankreich, Spanien, Deutschland, England getippt. Ja, da werde ich nicht viele Punkte mit abräumen. Ja, und in der anderen Turnierbaumhälfte haben wir schon feststehend Schweiz, Polen, Kroatien, Wales und ja, dann weiß man noch nicht, Ungarn, Belgien, da reden wir jetzt gleich drüber, was da die Konstellationen sind. Ja. Aber im Grunde habe ich den Eindruck, das ist eine historische Chance für diese Mannschaften da in dieser Turnierbaumhälfte. Und da nehme ich jetzt mal raus, je nachdem, wer sich qualifiziert, aber sollte Portugal rüberwandern in diese Hälfte als Gruppensieger, die mir gut gefallen haben bisher, dann könnten die tatsächlich bis ins Halbfinale, eventuell Finale kommen. Kroatien hat definitiv eine herausragende Chance. Die sind super. Man muss noch kurz, das haben wir gar nicht erwähnt, Modric hat gar nicht gespielt gegen Spanien mit Adduktorenzerrung.
Modric hat auch nicht gespielt, ne?
Genau, ja, die haben auf fünf Positionen gewechselt.
Ja, ja, das ist total erstaunlich. Also, weil ich in diesem Tschechien-Spiel das Gefühl hatte, dass das alles oder das ganze Spiel mit Modric steht und fällt. Und als er dann raus war, haben sie es dann schleifen lassen und dann haben sie den Ausgleich bekommen. Und dass sie gestern ohne Modric und ohne Mandzukic Spanien schlagen, also alle Achtung, echt.
Ja, absolut. Und kurz sei es noch erwähnt, lieber Ivan Perisic, ich hoffe, es rächt sich nicht, dass du dir für Trikot ausziehen deine erste gelbe Karte geholt hast, denn mit der zweiten gelben Karte ist man schon gesperrt und die werden erst nach dem Viertelfinale annulliert. Ja. Das heißt, er muss jetzt 180 Minuten ohne Verwarnung überstehen, sonst ist er entweder im Viertelfinale oder im Halbfinale gesperrt.
Ja.
Ah, ich verstehe ja Emotionen und so weiter, aber...
Ja, aber es ist, verstehe ich auch, aber man weiß auch, wie die Regeln sind und man weiß, wie das mit den Karten läuft, die dann halt irgendwann aufsummiert werden und das muss man sich einfach verkneifen. Also sorry.
Ist nicht clever, ne?
Das nicht clever ist da sehr moderat noch ausgedrückt. Das ist, also,
ich bin ja auch Moderator.
Es gibt halt einfach die Regel und da muss man es lassen.
Ja, da hast du recht. Okay, gucken wir mal. Und im linken Turnierbaum oder im oberen, je nachdem, wie euer Turnierbaum aussieht, dann auch noch Wales. Da bin ich auch gespannt. Das ist ja meine Überraschungsmannschaft. Bin ich mal gespannt, wie weit die noch kommen. Lass noch kurz über das letzte Spiel sprechen, denn wir haben ja auch noch einiges vor uns. Tschechien gegen die Türkei. Ich hatte noch im Kurzpass gestern mit Jonas Friedrich gesagt, ich habe die Türkei jetzt so oft als Turniermannschaft bezeichnet. Ein letztes Mal möchte ich das tun und habe einen Sieg prophezeit. Und endlich haben sie
zugehört.
Ja, sie haben zugehört. Und im Nachhinein wird viel reduziert auf die Startelf-Position von Emre Mor, wo auch Fatih Terim nach dem Spiel sagte, er war unser Retter. Hast du den auch so dominant gesehen bei dem, was du gesehen hast?
Ja, da haben sich die Dortmunder auf jeden Fall einen guten geholt. Also ob er jetzt der Retter ist, weiß ich nicht. Aber nein, er hatte schon einen enormen Einfluss auf das Spiel.
Mhm. Ein bisschen haben sie tatsächlich... Ja, also man hat so wirklich den Eindruck gehabt, das war so ähnlich wie auch Albanien gegen Rumänien. Die haben den Frust aus den ersten beiden Spielen mitgenommen und haben sich gesagt, wir hauen jetzt nochmal alles rein und da muss man den Turniermodus auch loben. Dieses Spiel
oder wäre... gucken wir, ob es reicht.
Genau, ja. Und es kann aber reichen. Also sie müssen jetzt darauf hoffen, dass in den Gruppen E und F Dinge passieren, die schlechte Tabellendritte produzieren. Das sind vornehmlich Unentschieden. Aber dann geht da tatsächlich was. Und das finde ich tatsächlich an diesem Turniermodus schön. Und ich finde es in dem Sinne auch gerechtfertigt. Denn wir hatten es zum Beispiel im Fall von Albanien. Die hatten auch ein bisschen Pech. Standen tabellarisch etwas schlechter da, als die Leistung es zugelassen hat. Und jetzt stehen sie eigentlich okay da. Und jetzt haben sie halt entweder Glück oder Pech und kommen damit noch ins Achtelfinale. Aber immerhin war ihnen der Sieg vergönnt im letzten Spiel. Und das war kein Spiel um die goldene Ananas. Finde ich gut.
Ja, absolut. Ich finde auch, also man kann ja auf diesen Turniermodus und auf die Aufblähung und so weiter viel, viel schimpfen. Aber es ist auch in den letzten Spieltagen noch total viel Spannung drin. Es sind eigentlich kaum Mannschaften, die ihr letztes Spiel nur noch bestreiten, weil sie es halt bestreiten müssen, sondern es ist eigentlich für alle Mannschaften noch was drin. Und das macht es schon interessant.
Mhm. Absolut. Und die Tschechen dagegen... Ja, ehrlich gesagt haben die Tschechen in dem Spiel so gespielt, wie ich sie die ganze Zeit schon erwartet hätte. Gegen Spanien haben sie mich überrascht. Gegen Kroatien, das war so ein bisschen Freak-Spiel, aber dann letztlich auch, dadurch, dass sie dann noch zurückgekommen sind. Und gegen die Türkei irgendwie ein bisschen blutleer, ein bisschen behäbig im Aufbau. Und sobald ein Gegner kommt, der da ein bisschen, bisschen Tempo gegensetzt, wird es halt einfach schwierig.
Ja.
Ich sehe, du stimmst mir in allen Punkten zu.
Dann
lass doch mal über das sprechen, was heute noch kommt, Hendrik. Die letzten Gruppenspiele dieser Europameisterschaft, ab dann gibt es keinen doppelten Boden mehr, dann fliegen die Mannschaften gnadenlos raus.
Fliegen die hochkant raus,
ja. Heute Abend um 18 Uhr geht's los mit der Gruppe F Und da spielt zum einen Ungarn gegen Portugal und Island gegen Österreich. Ich sag dir mal kurz die Konstellationen durch und dann sagst du mir, was wir erwarten können von den Spielen. Bei Ungarn gegen Portugal ist es so, dass Ungarn ein Unentschieden für den Gruppensieg reichen würde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Glückwunsch an Ungarn erstmal schon mal. Und Portugal kann mit einem Sieg Erster werden, aber nur, wenn Island im Parallelspiel nicht auch gewinnt. Ja. Das ist die tabellarische Konstellation. Was erwartest du dir denn spielerisch?
Spielerisch erwarte ich mir, dass die Portugiesen, über denen man ja einiges an Häme ausschütten konnte, schon in den ersten beiden Spielen, vor allem auf Ronaldo, sich heute den Frust von der Seele schießen, dass sie all die Chancen, die sie gegen Island und gegen Österreich nicht genutzt haben, gegen Portugal nutzen und relativ souverän gewinnen.
Okay, das ist eine klare Prognose. Das heißt, die Defensivstärke der Ungarn hat dich nicht so überzeugt, dass du sagst, es reicht auch gegen Portugal.
Nee, doch, ich finde das schon in Ordnung und ich finde das, das ist schon eine super Leistung, dass Ungarn plötzlich nach zwei Spielen schon im Achtelfinale steht und an der Tabellenspitze, das ist schon super. Und ich finde, die machen das vor allem auch hinten gut, aber es ist halt schon Portugal, die vorne mit Ronaldo auflaufen und mit Nani, den ich auch nicht schlecht fand in den ersten Spielen, nur eben irgendwie ineffektiv. Ich glaube, bei den Portugiesen hat sich echt ein bisschen was aufgestaut aus diesen ersten beiden Spielen. Das muss jetzt raus und ich glaube, das lassen die gegen Ungarn auch raus. So und Kirai, so super, den man auch finden, so super, den man finden kann und so sympathisch und so, aber ein Alma ist er auch nicht.
ein zeitlos schöner Satz. Gabor Kirai ist kein Alma. Vielleicht ist das, ach komm, das ist unser Sendungstitel. Das ist Anti-Clickbait, wenn du mich fragst.
Sowas. Nein, warten wir es ab. Vielleicht fliegt mir das auch alles um die Ohren, aber ich fand die Portugiesen in den ersten beiden Spielen extrem stark. Sie stehen mit deutlich zu wenig da, als was nach diesen Leistungen eigentlich angemessen gewesen wäre. Die Effizienz fehlt halt einfach. Weil sie ihre Chancen nicht nutzen, weil sie im ersten Spiel gegen Island einfach gegen eine extrem dicht stehende Verteidigung angelaufen sind und die Isländer einen ganz guten Torwart drin hatten. Und im zweiten Spiel hatte sich ja dann sehr viel tatsächlich reduziert auf Ronaldo gegen Alma oder eben gegen den Pfosten.
Stange.
Genau. Aber ich finde, das sieht gut aus und die werden das heute recht souverän gewinnen.
Ja, ich muss sagen, tatsächlich, Portugal gefällt mir auch sehr gut in diesem Turnier und das ist einigermaßen erstaunlich, wenn man über eine Mannschaft spricht, die nach zwei Spielen erst zwei Punkte hat. Aber was mir da wirklich gefällt, ist, ich sehe zum ersten Mal seit ganz langem in der portugiesischen Mannschaft etwas nachkommen und dann hast du da auch noch so Leute wie Nani und Quaresma, die eigentlich schon lange mit dabei sind und zum Teil auch schon ein gewisses Alter mit sich herumtragen, die aber jetzt endlich, sage ich mal, bei einem Turnier die Erwartungen halbwegs erfüllen, die man in sie hatte. Und dann kommt halt diese Generation nach, die unter anderem die deutsche U19 vor zwei Jahren, glaube ich, mit 0-5 weggeballert hat und dann nur unter etwas unglücklichen Umständen im Finale verloren hat. Da kommt jetzt richtig was hinterher. Deswegen würde ich auch sagen, wenn die es irgendwie schaffen, mit Hilfe von Island oder Österreich in diesem angenehmen Turnierbaum zu landen, dann geht da was.
Dann geht da absolut was. Ja, ich finde auch, weil du es gerade ansprichst, was da so nachkommt. Also ich fand William Carvalho zum Beispiel klasse gegen Österreich, der bei diesem angesprochenen Turnier auch Mann des Turniers war.
Ja.
Und dass sie es schaffen, solche Leute auch zu integrieren jetzt bei der EM, das spricht absolut dafür, dass bei den Portugiesen auch perspektivisch einiges geht.
Spricht übrigens auch für den Trainer. Ich finde, Fernando Santos hat da keine so ganz einfache Aufgabe in Portugal, weil sich logischerweise alles auf CR7 konzentriert und sich CR7 auch auf sich selbst konzentriert.
Ja.
Ich meine, der nimmt ja jeden Schuss, den er kriegt. Allerdings wurde das jetzt zum Beispiel im zweiten Spiel auch schon besser. Da hat er auch mal quergelegt. Und gleichzeitig schafft es Portugal durch einen besseren Backkatalog, also quasi das, was hinter Ronaldo kommt, die könnten ja auch ein Schweden-Team sein. Und du siehst aber einen deutlichen Unterschied zwischen Schweden und Portugal allein daran, was quasi hinter dem einen Spieler, der so Zielspieler vorne drin ist, kommt. Das kriegt er ganz gut hin.
Absolut, finde ich, also gerade mit Schweden finde ich einen guten Vergleich.
Ja,
absolut.
Und dann eine interessante linke Seite mit Guerreiro und Gomez. Renato Sanches, immer wenn er eingewechselt wird, merkt man, er hat jetzt schon eine Präsenz.
Ja.
was ich relativ erstaunlich finde in dem Alter, auf der Position. Macht ja, man nicht alles richtig, aber ja. Der hat schon so, ja.
Nein, aber er ist total da und man merkt keinen Abfall, finde ich auch.
Ja, genau. Also schauen wir mal, wie weit es die Portugiesen noch trägt. Das gefällt mir persönlich ehrlicherweise ganz gut, was die spielen. Und gleichzeitig könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, weil du gesagt hast, Portugal schießt sich den Frust von der Seele. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist gegen Ungarn. Natürlich ein frühes 1:0, der berühmte Dosenöffner, dann könnte was gehen. Aber Ungarn hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die haben natürlich über ihren Möglichkeiten gespielt, also quasi mehr aus dem geholt, was im Kader drin steckt. Aber das kann einen ja auch tragen. Und ich muss sagen, und ich sage das nicht, weil es ein deutscher Trainer ist, weil das ist mir an der Stelle echt wurscht, aber Bernd Storck hat den auch tatsächlich, ja, der hat den auch ein System an die Hand gegeben, mit dem er quasi aus dem, was da ist, das Optimale herausholt. Die verteidigen schon ganz ordentlich.
Ja, das finde ich auch und wie gesagt, aller Ehrenwert, dass sie da stehen, wo sie stehen. Und gerade so ein 2-0 gegen Österreich zum Start, damit rechnet man nicht. Und ich finde, das zeigt aber auch so ein bisschen, es gibt ja viele Mannschaften bei diesem Turnier, wo man sagt, da steckt eigentlich individuell gar nicht so wahnsinnig viel drin, aber sie kriegen es halt irgendwie hin, durch das System und durch die Art, wie sie spielen, als Mannschaft da mehr rauszuholen, als vielleicht so in den einzelnen Spielern steckt. Also das ist bei Albanien sicherlich auch der Fall, bei den Isländern finde ich das. Und das trifft aber auch absolut auf Ungarn zu. Von daher, ja, Kompliment an Storck, wie sie das machen.
Ja. So, und jetzt hast du schon Österreich genannt. Österreich, das Sorgenkind der Gruppe. Erst einen Punkt, 0-2 Tore, denn sie haben gegen Portugal 0-0 gespielt und ihren Auftakt gegen Ungarn verloren. Und gerade dieses Portugal mit 23-4 Torschüssen, also dieses Spiel, wo die 4 zu Österreich gehört, wo David Alaba ausgewechselt wird, ja. Irgendwann in der 60. Minute. Österreich hat noch nichts von dem eingelöst, was man sich von Österreich versprechen konnte. Und man hat den Eindruck, genau dieses nicht eingelöste Versprechen ist das, was sie noch einen Zentimeter näher Richtung Grasnarbe drückt in der Körperhaltung.
Ja, das sehe ich ähnlich. Weil natürlich, wenn du mit vielen Vorschusslorbeeren ins Turnier gehst und auch mit diesem Ruf als Geheimfavorit, das kann ja auch belastend sein. Und ich finde, gerade für diese österreichische Truppe merkt man das total, dass die damit irgendwie nicht so richtig klarkommen. Und ich finde, in diesem Portugal-Spiel, da waren sie einfach heillos unterlegen. Und jetzt mit diesem Druck, dass du gewinnen musst gegen Island, das musst du halt auch erstmal machen, weil wie gesagt, ich finde, die stehen halt hinten extrem sicher. Und Österreich muss dann halt erstmal mit Harnik und Konsorten ein bisschen was aufs Tor bringen.
Ja, also ich habe da ehrlich gesagt ehrliche Zweifel, ob das gegen Island schafft, ob das gegen Island klappt, die zwar auch über ihre Möglichkeiten spielen, aber ja, die sind mit einer Haltung ins Turnier gegangen und bei Österreich erkenne ich keine Haltung, bei Österreich erkenne ich nur ein Versprechen. Und gute Ansätze, aber das reicht eben nicht. Und das ist mir auch insgesamt, ich habe Marcel Koller sehr gelobt in der EM-Vorschau, weil ich auch tatsächlich finde, dass Österreich taktisch einen schönen Fußball spielt und sie ein kluges Pressing zum Beispiel spielen. Und das reicht ja heutzutage immer noch gegen ganz viele Gegner. Aber selbst das haben sie nicht hingekriegt. Und sie haben es nicht hingekriegt, weil sie es nicht versucht hätten, sondern weil irgendwie nicht alle mitgemacht haben. Also in diesem Ungarn-Spiel war das ganz, ganz auffällig. Sie laufen ja normalerweise mit 3 Spielern vorne an, beziehungsweise einer läuft an, die beiden anderen verschieben so, dass du quasi einen Ballgewinn provozieren kannst, weil du im entsprechenden Raum stehst. Und da war es immer so, dass einer gelaufen ist und 2 getrabt sind. Das heißt, es war ein bisschen schon auch eine Einstellungssache.
Ja, genau. Also irgendwie sind die noch gar nicht so richtig im Turniermodus drin. Also das hat man bei dem Spiel gesehen und ja, dann gegen Portugal halt auch, ja, finde ich eine gute Beobachtung.
Je länger ich mir angucke, wie die Konstellation ist, lieber Hendrik, desto mehr sehe ich schon ganz klar vor mir, was eigentlich passieren muss. Und zwar, es muss so sein, dass Island Gruppenerster wird und gewinnt, weil dann nämlich das Achtelfinale England gegen Portugal ist. Und dann spielt der Sieger daraus gegen Frankreich und der Sieger daraus spielt gegen das, was bei Deutschland, Italien und Spanien runtergefallen ist. Eigentlich würde das die Geschichte abrunden. Ja, ich sag Spanien. Aber eigentlich, wenn es so weitergeht, wie sich bisher das Turnier entwickelt, müssten eigentlich die Portugiesen Zweiter werden, damit sie auch in diesem anderen Baum landen. Aber wir werden es sehen.
Ja.
Wir haben heute Abend dann außerdem um 21 Uhr noch weitere Spiele, nämlich Italien gegen Irland und Schweden gegen Belgien. Italien ist schon durch und Irland hilft nur ein Sieg. Man kann, glaube ich, bei Italien mit viel Rotation rechnen. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass das schon angekündigt wurde.
Ja, glaube ich auch, kann man, und ich glaube aber trotzdem, dass das den Iren nicht viel bringt. Also die werden sich da mehr oder weniger ehrenhaft irgendwie verabschieden.
Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich sehe ein schlechtes Spiel mit einem 1:0 vor mir, ehrlich gesagt.
Ja, ein typisches Italien-Spiel halt, ne? Nein, nein, also ich glaube, Italien wird das relativ, ja, es wird wahrscheinlich kein großer Fußball, aber die werden das relativ sicher nach Hause schaukeln. Also so ein 1:0 bin ich bei dir.
Und dann Schweden gegen Belgien, wo die Konstellation dergestalt ist, dass Schweden gewinnen muss, ansonsten geht gar nichts. Mit einem Unentschieden würden alle Drittplatzierten der anderen Gruppen jubeln, weil wir dann nämlich einen mit 2 Punkten hätten. Und Belgien würde einen Unentschieden reichen. Die haben jetzt, ich habe vorhin gesagt, noch kein überzeugendes Spiel gezeigt. Das habe ich deshalb gesagt, weil ich finde, Irland, das 3:0 war kein Maßstab und alle 3 Tore sind nach Kontern gefallen. Das gäbe mir
Ja,
als Belgier zu denken.
muss man so ein bisschen rausrechnen.
Ja.
Also gebe ich dir recht, dass Wilmots hat sich ja hinterher auch sehr gefeiert. Fand ich ein bisschen verfrüht.
Also, was erwartest du dir bei dem Spiel?
Es ist ein total, ich bin total gespannt auf das Spiel. Also einerseits natürlich wegen der Konstellation, plus dann Zlatan vor seinem Abschied. Ich glaube, dass Belgien sich halt schon bemühen wird, da das Spiel zu machen, das Spiel früh in den Griff zu bekommen, möglicherweise auch irgendwie ein frühes Tor zu schießen, weil dass sie vorne Qualität haben, das ist ja unbestritten. Aber sie müssen es halt auch mal auf den Platz bringen. Und jetzt ist halt die Zeit nach diesem, wir haben es ja gesagt, Irland ist, muss man so ein bisschen in Klammern sehen, vielleicht das Spiel. Aber jetzt ist halt die Zeit, das zu beweisen.
Welches Spiel wirst du heute journalistisch begleiten?
Ich werde heute journalistisch begleiten den Sieg der Portugiesen gegen Ungarn.
Okay, ich finde das schön, dass du da auch mit einer objektiven Meinung gleich reingehst. Aber
Nee, du,
ja.
ich lass mich da ja auch gern, ich lass mich, also wenn Ungarn das Spiel knapp gewinnt, dann ist es ja auch nett.
Das kann man so sagen. Okay, lieber Hendrik, wir werden uns nochmal hören im
Ja,
Kurzpass und dann beobachte
gerne,
mir
freue
mal
mich.
bitte morgen die Portugiesen sehr genau und sag mir dann, ob die wirklich Mitfavorit auf den Titel sind.
Ja.
Vielen lieben Dank, Hendrik Buchheister.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Liebe Hörer, folgt ihm auf Twitter, heißt er @h_Buchheister und wir Hübschen hören uns wieder morgen im nächsten Rasenfunk Kurzpass und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.